Abu Schuh und Marketing GmbH mit Sitz in Heilbronn und die Zusa Einkaufsgenossenschaft aus dem schweizerischen Mägenwil wollen ihre Kräfte bündeln. Die neue Zusammenarbeit umfasst die Zentralregulierung, aber auch die Bereiche Ware und Marketing. Wie stellen sich die beiden Organisationen die gemeinsame Zukunft vor? Dazu habe ich im Dezember ein Gespräch geführt mit Stefan Krug, dem Geschäftsführer der SABU GmbH, und mit Heinz-Jürg Egli, Geschäftsführer der Zusa. Mein Name ist Petra Steinke und Sie hören den Schuhkurier-Podcast. Bestehendes optimieren und neue Chancen ergreifen. So haben Sie das Ziel der Kooperation zwischen SABU und Zusa beschrieben. Was kann man sich darunter genau vorstellen? Was soll bewahrt werden und welche Chancen sehen Sie?
Ja, wo sehen wir unsere Chancen? Da gibt es natürlich einige. Meines Erachtens sehen wir die Chancen bei der Digitalisierung. SABU ist ein starker Partner mit einem großartigen und kompetenten Team rund um den Bereich Digitalisierung. Hier stehen uns unzählige Möglichkeiten zur Verfügung, aber auch Marketing, analog und digital. Gerade im digitalen Marketing können wir aktuell nur wenig den Zusa-Mitgliedern bieten. Und durch den großen Marketingpool von SABU profitieren wir einerseits. Andererseits kann SABU seine Marketingdienstleistungen noch mehr Mitgliedern zugänglich machen, wovon alle wieder profitieren. Und für uns ein ganz wichtiger Punkt auch den Zugang zu den vielen neuen Marken, die wir dank dem SABU erhalten werden.
Ja, Skalierung ist, glaube ich, das Zauberwort. Also wir haben ja dieselben Themen. Und von daher Skalierung in den Bereichen Social Media, verlängerte Ladentheke, Bespielen von digitalen Touchpoints, SABU.de für die Schweiz, eventuell unter Zusa.de, Marketingpool und auch die SABU Akademie sind so Punkte, die mir jetzt ad hoc einfallen, wo wir über die Skalierung wirklich viele Synergien heben können und wo es auch schon gut entwickelte Dienstleistungen gibt, die SABU der Zusa direkt zur Verfügung stellen kann, beziehungsweise den Zusa-Mitgliedern zur Verfügung stellen kann.
Ganz konkret sprechen Sie von einer Bündelung der Kräfte in Bereichen wie Ware, Marketing, Digitalisierung, vertikale Geschäftskonzepte oder Geschäftsmodelle, interne Services, Fortbildung. Werden Sie Ihre Leistungen in diesen Bereichen sozusagen übereinander legen und dann bündeln und künftig nur noch die Leistungen des Partners anbieten, die sich als die bessere erwiesen hat? Wie werden Sie das genau sortieren?
Ich glaube, gerade bei all diesen Themen ergänzen wir uns sehr gut. Der SABU hat dank seiner Größe viele interessante Lieferanten unter Vertrag und dank der SABU Hausmesse bieten sich Chancen für die Zusa-Mitglieder, auch neue Marken zu entdecken und vielleicht das berühmte Zückerchen nebst den starken Marken zu finden. Analoges Marketing im Bereich der Zusa-eigenen Prospekte wollen wir aber weiterführen. Die Digitalisierung wurde von unseren Mitgliedern gefordert, aber wir hatten die Ressourcen und das Know-how nicht, um das zu bieten, was der Handel von uns verlangt hat. Das hat der SABU und davon können wir sehr stark profitieren. Die Fortbildung respektive Ausbildung im Bereich Warenkunde, Branchenkunde als Basis treiben wir schon seit bald 15 Jahren stark voran. Wir haben einen Zusa-eigenen Fachlehrgang, welcher die Lernenden über die 2- respektive 3-jährige Lehrzeit als Detailhandelsfachleute begleitet. Hierzu besteht auch für sogenannte Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen die Möglichkeit, sich vertieft in die Warenkunde einzuarbeiten. Da stehen mir 2 Inhaberinnen von Zusa-Mitgliedsgeschäften zur Verfügung, die selber jedes Jahr Lernende ausbilden und praktische Prüfungen abnehmen und somit ganz stark in der Ausbildung verankert sind. Ich glaube, da können wir dem SABU-Mitgliedsgeschäft ebenfalls einen großen Nutzen bieten.
Ja, das Konzept, Leistungen übereinander zu legen und dann zu schauen, was das vernünftigste und beste Paket ist, trifft es, glaube ich, schon ganz gut. Ja. Also wir haben ja dieselben Themen in beiden Märkten. Und unser Vorteil ist natürlich gewissermaßen die Größe und damit natürlich auch Ressourcen, Organisation und auch bereits entwickelnde bestehende Konzepte, aber auch künftige Konzepte. Es ist aber trotzdem immer sehr spannend auch zu sehen, wo wir jetzt auch beim SABU noch einiges dazulernen können. Und da gibt es sicherlich einige Felder, wo die Zusa sehr gut unterwegs ist. Ich nehme mal das Beispiel Mystery Shopping, was uns sehr gut gefällt. Das haben wir uns letzte Woche noch mal im Detail angeschaut. Und das ist zum Beispiel ein Konzept, das wir uns auch sehr gut in Deutschland so umgesetzt vorstellen können. Aber auch das Engagement im Bereich der Ausbildung und der Fortbildung. Da ist die CUSA sehr gut unterwegs. Und das sind sicherlich Bereiche, wo wir hier auch dazulernen können und eventuell für uns dann auch Sachen mitnehmen bzw. nutzen können, die die CUSA schon entwickelt hat.
Herr Egli, CUSA und SABU arbeiten ja schon seit etlichen Jahren eigentlich zusammen. Sie sind ohnehin schon Kooperationspartner. Warum haben Sie sich denn für die noch engere Kooperation mit dem SABU entschieden?
Ja, das ist ein lang überlegter und gut gereifter Entscheid. Bereits, wie Sie gesagt haben, schon in früheren Jahren habe ich den Austausch mit dem SABU gepflegt, ohne eine konkrete Idee einer Zusammenarbeit im Hinterkopf zu haben. Als mich dann aber im Jahr 2017 ein CUSA-Mitglied in Olten kontaktierte und nach einem Strategiegespräch verlangte, haben wir herausgefunden, dass sein neuer Weg über eine Spezialisierung gehen müsste. Und aufgrund der Kenntnisse des Vertriebskonzepts Laufguts vom SABU haben wir dann den Kontakt zu den Verantwortlichen Stefan Krug und Kai Wegerhoff gesucht. Und so kam es dazu, dass wir nach rund einem halben Jahr Planung, Schulung und Umsetzung das erste Laufgutgeschäft in der Schweiz eröffneten. Das zweite Laufgutgeschäft kam dann im Jahr 2018 in Chur dazu. Während dieser Zeit haben wir beide gespürt, dass diese Zusammenarbeit ganz gut passt und wir uns vorstellen konnten, auch weitere Dienstleistungen vom SABU in Anspruch zu nehmen. Für einen definitiven Entscheid haben wir im Verwaltungsrat der CUSA in einigen Strategiesitzungen die Grundlagen erarbeitet und anfangs des letzten Jahres entschieden, die Form der Partnerschaft mit dem SABU zu erarbeiten, was dann im letzten Oktober von den Genossenschaftern der CUSA einstimmig gutgeheißen wurde. Und aktuell sind wir an der Planung von weiteren Laufgutgeschäften. Die Planung haben wir jetzt wieder vorangetrieben und ich hoffe, dass dann die Umsetzung im 2022, spätestens Anfangs 2023 erfolgen kann.
Sie agieren mit Ihren Händlern ja in Märkten, die ja einander in manchen Bereichen ähneln, aber doch auch sehr unterschiedlich sind. Wo sind Ihrer Meinung nach die größten Unterschiede?
Also meines Erachtens liegt der größte Unterschied in der Schweiz im Vertrieb. Während einige starke Marken in der Schweiz durch Generalimporteure vertrieben werden, die ihrerseits auch unzählige Dienstleistungen wie Lagerhaltung etc. bieten, suchen wir gerade beim Thema Pricing immer wieder das Gespräch. Auch die Währung Schweizer Franken respektive der Umrechnungskurs führt zu diesen Diskussionen. Wir kennen die Unterschiede der Kosten in der Lebenshaltung in der Schweiz zu Deutschland, aber eine Preisdifferenz im Einkaufspreis für den Handel von bis zu 30-40% ist nicht gerechtfertigt und da wird sich sicherlich was ändern müssen.
Das Ganze vielleicht mal von der Händlerstruktur her erläutert, haben wir eben festgestellt, dass wir eine sehr ähnliche Struktur haben. Wir sind sehr stark in den Ober- und Mittelzentren. Geschmacklich gibt es sicherlich einige Unterschiede. Das ist aber ganz normal, weil selbst innerhalb von Deutschland haben wir zwischen Norden, Süden, Westen, Osten große Unterschiede. Da ist die Schweiz relativ nahe dran von der Kollektion und vom Geschmack und auch, ich sag mal, von dem Einfluss Tourismus wie unsere süddeutschen Geschäfte, die wir haben. Also Deckungsgleichheit quasi im Voralpenland. Pricing, Vertriebsstruktur sind anders, ist natürlich auch dadurch bedingt Schweiz non-EU. Und andere Währungen, nichtdestotrotz sind die Punkte, die der Hans-Jörg gerade angesprochen hat, sicherlich relevante Punkte. Wir profitieren natürlich auf der einen Seite von dem Preisgefälle, das zwischen den Märkten besteht, indem unsere Händler speziell an der Deutsch-Schweizer Grenze sehr stark von dem Grenzkonsum profitieren, aufgrund der Tatsache, dass eben die Preise in Deutschland doch bei einigen Marken, nicht bei allen, aber bei einigen Marken signifikant unter dem Schweizer Niveau sind. Und ich denke, das ist ruhig ein Thema, das man mal mit dem einen oder anderen Lieferanten hier besprechen muss. Also im Großen und Ganzen, ja, es gibt Unterschiede, aber thematisch gesehen haben wir 1:1 dieselben Herausforderungen.
Also die Situation, die Sie jetzt gerade beschrieben haben mit den Preisen, das könnte jetzt ja dazu führen, dass Sie, Herr Egli, Mitgliedsunternehmen auf der einen Seite der Grenze haben, die mit dieser Abwanderung ein Problem haben, und Sie, Herr Krug, haben auf dieser Seite der Grenze Händler, die ganz glücklich sind über diese Abwanderung. Damit werden Sie umgehen müssen, oder?
Ja, ich glaube schon. Aber es geht ja um fairen Wettbewerb am Ende des Tages für beide Seiten. Ja, und ich denke, da ist unsere Aufgabe, für einen fairen Wettbewerb zu sorgen, sodass beide Seiten auch davon profitieren können.
Als Ergänzung vielleicht, meine, die Schweiz ist ja durchaus ein Grenzgebiet, egal wo man in der Schweiz ist. Und diese Herausforderungen, die kennen wir, die nehmen wir auch gerne an. Aber ich habe schon gerne auch eine Preistransparenz, um auch zu sehen, weshalb wir dann wirklich auch mehr bezahlen. Dass wir mehr bezahlen, das ist, glaube ich, klar. Aber ich möchte gerne wissen, weshalb wir gerne oder mehr bezahlen müssen. Und da tun sich die Lieferanten halt im Moment einfach noch schwer.
Können Sie sich denn in Ihrem künftigen Angebot auch, ich sag mal, auf diese unterschiedlichen Ausprägungen der Märkte einstellen? Können Sie ja irgendwo auch gemeinsam vielleicht jetzt noch einfacher die vorhandenen Probleme angehen und lösen?
Also auf jeden Fall. Ich denke, vom Grundtenor sind die Herausforderungen, wie gesagt, identisch. Also wir haben dieses Thema der Digitalisierung, wie schon angesprochen. Wir haben den wachsenden Anteil des E-Commerce, wobei ich tue mich momentan dann auch wirklich schwer, noch zu trennen zwischen stationärem Commerce und E-Commerce, sondern ich würde es einfach mal unter dem Aspekt Commerce als Ganzes betrachten und dann einfach mal anschauen, wo entscheidet und wie entscheidet sich der Kunde und wo am Ende des Tages kauft dann der Kunde auch. Aber wie gesagt, diese Umschichtung in hybride Geschäftsmodelle im Einzelhandel, die ist ja auf beiden Seiten der Grenze gleich. Ich glaube, dass wir im Bereich der Warenprogramme dann doch noch größere Unterschiede haben, aber ich glaube eher so aufgrund der unterschiedlichen Geschmäcker oder Gewichtung von einzelnen Produktgruppen. Das ist aber jetzt, glaube ich, auch ein ganz normaler Prozess. Wie gesagt, wir haben das ja auch in gleicher Ausprägung in Deutschland am Markt. Im Großen und Ganzen gibt es aber sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Und es ist einfach, glaube ich, sinnhaft, diese Sachen auch dann zusammen anzugehen. Denn da entwickeln wir A, mehr Schlagkraft und über die Skalierungseffekte am Ende des Tages mehr Effizienz. Und das ist ja das, was wir am Ende wollen. Wir wollen ja an Lösungen arbeiten und nicht über Probleme sprechen, sondern wir müssen an die Lösungen dran. Und das ergänzt sich sehr gut. Und da kriegen wir zusammen auch eine höhere Frequenz und mehr Stärke hin.
Ich hätte das nicht besser beantworten können.
Herr Egli, die ZUSA-Mitglieder, die sollen ab dem 1. Januar nun ja auch vollwertige Mitglieder der SABU Schuh und Marketing GmbH werden. Und sie werden dann auch über die RSB-Bank reguliert. Das bedeutet für den SABU ein höheres ZR-Volumen. Und welchen Nutzen hat das denn umgekehrt für die ZUSA? Ist es dann der Zugang zu den Warenprogrammen oder welche weiteren Nutzen gäbe es?
Durchaus. Wir haben aufgrund der Tatsache, dass der SABU über 600 ZR-Verträge mit Lieferanten hat, Zugang zu sämtlichen diesen Marken. Die ZUSA hat aktuell rund 180 ZR-Verträge. Zudem bündeln wir die Kräfte im Bereich der Zentralregulierung über die RSB-Bank. Die können das noch besser als wir und sind zudem viel flexibler und detaillierter in der Abrechnung als wir. Und das ist ein großer Vorteil für die ZUSA-Mitglieder.
Wie viel ZUSA-DNA bleibt denn dann noch übrig, wenn man das so definieren will?
Ja, die gesamte DNA bleibt bestehen. Also die ZUSA-Genossenschaft mit Sitz in Meggenwil, die wird nicht angetastet und bleibt operativ unabhängig. Die ZUSA-Mitglieder werden mit dem gleichen und bekannten Team vor Ort betreut. Hier geht es auch um Vertrauen, das wir den Mitgliedern geben, und das wollen wir nicht aus den Händen geben.
Die ZUSA macht ja das Geschäft seit 65 Jahren, die macht das auch sehr gut, und da sehen wir auch überhaupt gar keine Notwendigkeit, an der Betreuung vor Ort und an dem gewohnten Team dann irgendwas zu ändern. Haben wir relativ früh im Prozess auch schon diskutiert, diese Frage, weil sie, glaube ich, elementar ist, auch für den zukünftigen Erfolg in der Schweiz. Von daher war das für uns eigentlich gar kein Thema. Da haben wir mal kurz drüber gesprochen und haben relativ schnell hier herausgefunden, dass wir einer Meinung sind in diesem Punkt. Ist für mich ganz, ganz wichtiger Punkt, vor Ort einfach Präsenz zu zeigen, im Markt zu sein, den Markt auch zu kennen und die entsprechenden Verbindungen auch im Markt zu haben. Und das können und wollen wir von Heilbronn aus auch gar nicht leisten. Das muss vor Ort gemacht werden.
Wie ist denn die Zusammenarbeit künftig geplant? Wie stellen Sie sich das vor? Gibt es dann einen regelmäßigen Austausch? Gibt es ERFA-Gruppen? Ich nehme an, es besteht sicherlich für die ZUSA-Mitglieder die Möglichkeit, auch zu den SABU-Messen zu kommen. Gibt es weitere Anknüpfungspunkte, wo Sie in den Dialog auch unter den Händlern treten?
Also aktuell haben wir fast täglich Kontakt. Und für beide ist es nicht zu viel. Will heißen, dass wir den Austausch gerne pflegen und gerade im jetzigen Zeitpunkt der Transformation gewisser Abläufe bedingt dies ein reger Austausch. Wir sind auch noch beide am Lernen. Wie dieser Austausch künftig dann aussehen wird, das können wir heute noch nicht beantworten, aber sicher wird er regelmäßig sein.
Der erste Schritt ist eben auch in unsere wöchentlichen Management- und Abteilungsmeetings die Zusatz zu integrieren. Und dann natürlich auch ein direkter und regelmäßiger Kontakt auf den unterschiedlichen Fachebenen. Das kann auf Funktionsebene sein, das kann auf Messebesuchen sein, das kann im Team Laufgut sein, das ist im Team Ware oder Marketing der Fall, das ist bei Social Media Team der Fall. Also in dem Fall gibt es und wird es auch regelmäßigen Austausch geben in allen relevanten Bereichen. Teil werden wir sicherlich institutionalisieren, indem wir uns regelmäßig treffen. Da ist der Hans-Jörg ja eingeladen, auch an unserem jeweiligen Meeting, das montags immer stattfindet, dann künftig teilzunehmen. Und ein Teil wird sich auf der Funktionsebene dann eben auch aus dem täglichen Doing her ergeben. Und wir sind ja, glaube ich, auch bekannt dafür, dass wir eine sehr offene und direkte Kommunikationskultur hier pflegen. Und ich glaube, das kommt der ZUSA und den ZUSA-Händlern auch zugute. Also, dass hier Leute direkt ansprechbar sind und dass man sich auch direkt die Anliegen und die Probleme, um die Wünsche der Kunden auch kümmert und da eben auch immer eine kompetente Person am Telefon hat oder über Mail das Ganze dann macht, alternativ. Ne?
Ich glaube auch, das muss ich dann mit der Zeit auch so regeln, dass unsere Händler genau wissen, welche Dienstleistung sie bei wem kriegen. Und das muss dann einfach so spielen während der Saison oder in einer Jahresplanung oder was auch immer. Und da sind wir dran, das zu erarbeiten.
Ist das eigentlich, ich sag mal, ein Phänomen dieser Zeit, dass man sich noch mal mehr öffnet und noch mal transparenter wird, dass man sagt, okay, wir können eher Dinge mal gemeinsam machen, als dass jeder für sich seine eigene Suppe kocht, sage ich mal. Also wir kennen ja unsere Schuhbranche, in der es ja auch viele eigenständige Organisationen eigentlich immer gab. Bricht das ein bisschen auf, dass man sagt, Mensch, das ist eigentlich gar nicht nötig, wir könnten viel mehr gemeinsam machen?
Das ist eine sehr spannende Frage, ja. Ich bin ja der Meinung, dass Organisation am Ende des Tages oder Organisationskultur immer von Menschen gemacht wird, ja. Also ich kann mir immer schöne Sprüche hier an die Wand nageln. Wir sind offen, wir kommunizieren, wir sind ehrlich. Das ist alles okay. Ich glaube, so ein gemeinsamer Wertekanon ist sicherlich nicht schädlich. Am Ende des Tages muss der aber auch gefüllt werden. Und gefüllt wird er mit Menschen, die jetzt entweder diese Werte selber leben oder eben nicht. Und das, die Kultur wird da eben dann von den Menschen, die im Unternehmen arbeiten, entwickelt. Und wird natürlich auch dann entsprechend kultiviert. Deshalb ist es für mich eben entscheidend, dass man selbst den Anfang macht und diese offene Kultur auch pflegt. Und der zweite Punkt, und ich glaube, wir kennen uns ja da auch schon ein bisschen länger, Frau Steinke, so ein gewisser Pragmatismus ist sicherlich nicht schädlich. Also alte Gräben, die bringen mir wenig. Ich muss ja nach vorne denken. Ich muss schauen, was will ich bewegen? Und das kann ich sicher in vielen Bereichen besser gemeinsam als Einzelkämpfer. Und inhaltlich gesehen haben wir ja alle wirklich dieselben Herausforderungen vor uns. Und da gibt es viele, viele Bereiche, da könnten wir wesentlich weiter sein, wenn wir uns früher auf- und zusammengerafft hätten und die gemeinsam angegangen wären und wenn nicht jeder sein eigenes Süppchen da gekocht hätte. Und ich glaube einfach, dass auch aufgrund des Drucks, der momentan auch, aber nicht nur aufgrund der Corona-Situation besteht, dass der eine oder andere da nochmal in sich gegangen ist, ist vielleicht auch zu der Erkenntnis gekommen, dass es gemeinsam besser geht als alleine und dass eben diese Sachen momentan einfach auch direkter angesprochen, angegangen werden und dass man dann auch herausgefunden hat, dass das eine sehr, sehr gute Möglichkeit sein kann, in der Zukunft einfach schneller, weil Problem ist natürlich auch die Dynamik im Markt, einfach schneller zu gemeinsamen Zielen zu kommen. Und das wünsche ich mir noch mehr, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Wir haben das gepflegt, sonst wären wir heute nicht an dem Punkt, an dem wir jetzt wären. Und wir haben ja beide was davon. Also von der Seite her ist es ja ein Win-Win, sowohl für die ZUSA als auch für den SABU. Und das wäre ohne eine offene, auch gepflegte Gesprächskultur, wären wir nicht so weit, wie wir heute wären. Also da kann ich nur sagen, auf zu neuen Taten und mehr davon. Ja, wir haben keine Angst vor Transparenz und Offenheit.
Man kann jetzt nicht sehen im Podcast, dass Sie genickt haben, Herr Egli. Ich nehme an, Sie stimmen zu.
Ja, also da gibt es nichts mehr groß anzufügen. Wir haben das ja, oder ich habe das vorhin schon erläutert, wir sind ja eigentlich seit Jahren in Kontakt mit dem SABU und kennen und schätzen mittlerweile auch die Dienstleistungen, die er bietet. Und nicht Corona, aber die aktuelle Zeit hat uns oder hat das Ganze beschleunigt. Wir sind froh, diese Partnerschaft mit dem SABU eingehen zu dürfen. Und ich glaube, auch wir können unseren Teil dazu beitragen. Und natürlich können wir demgegenüber auch sehr stark vom SABU profitieren. Und ich glaube, auf Augenhöhe zu diskutieren, das ist ganz wichtig. Und da sind wir auf einer Schiene. Mein früherer Verwaltungsratspräsident hat die Statuten der ZUSA und der SABU gesehen und der hat gesagt, wenn wir nicht wüssten, dass zwei verschiedene Firmen sind, dann hätten wir gedacht, dass die Statuten von denselben Personen erarbeitet wurden und gegründet wurden. Also einfach auch nochmals zu unterstreichen, dass wir da schon sehr viele Gemeinsamkeiten haben und wir die Sachen ähnlich angehen oder die Herausforderungen ähnlich bewältigen wollen, wie das die SABU macht.
Gehen wir mal auf die Händlerebene. Was denken Sie, können ZUSA-Händler von SABU-Händlern lernen und umgekehrt?
Also ich glaube, wir haben jede Menge Potenzial und ich würde es nicht einschränken wollen in ZUSA oder ein SABU-Lager. Ja? Also ich glaube, wir haben jede Menge Potenzial, untereinander zu lernen, ob jetzt SABU oder ZUSA-Händler, einfach mal dahingestellt. Es ist ja immer so eine Frage, die mir öfter mal gestellt wird. Gibt es eigentlich so ein Konzept, das 100% funktioniert? Sag mir bitte, welches Konzept ist das erfolgreiche Konzept? Und ich sage mal, das ist so ein bisschen, und man möge es mir vergeben, wie beim Kochen. Ja? Also ich habe eben einen Koch, das ist in dem Fall der Unternehmer, und ich habe unterschiedliche Zutaten. Ja, das ist der Standort, das ist das Sortiment, das ist die Inszenierung der Ware und Inszenierung kann durchaus unterschiedlich nach Vertriebskonzept verstanden werden. Das sind quasi die Sachen, die alle in das Kochrezept mit rein müssen. Ne? Jetzt wird das nur ein gutes Gericht, wenn es vernünftig gemischt und natürlich ordentlich gewürzt ist am Ende des Tages und dann wird das schmackhaft. Und deshalb ist meine Devise immer die, man kann auf unterschiedliche Wege erfolgreich sein, aber es ist immer eine Kombination aus Unternehmertum, was stimmen muss, und unternehmerischem Engagement, aus einer entsprechend klaren Positionierung, was das Geschäft und das Geschäftsmodell und das Sortiment ist. Und dazu brauche ich ein klares Bild vom Endkonsumenten. Ich muss wissen, für wen mache ich das Ganze und an dem muss ich das orientieren. Und das verbirgt sich ja hinter dem Betrieb. Kundenzentrisches Handeln am Ende des Tages. Der steht im Mittelpunkt, denn der entscheidet am Ende des Tages, ob das Produkt verkauft wird, ob stationär, online, dahingestellt. Aber der entscheidet über den Erfolg oder Misserfolg des Geschäftsmodells. Und ich glaube, da können wir beide auf sehr unterschiedliche Art und Weise voneinander lernen. Also ich bin ja jetzt auch des Öfteren schon in der Schweiz gewesen, habe mir unterschiedliche Konzepte angeschaut. War gerade letzte Woche wieder in der Zentralschweiz und habe ein sehr, sehr interessantes Geschäftsmodell gesehen. Aber es ist eben, wie gesagt, immer eine Kombination aus unterschiedlichen Rezepturen, unterschiedlichen Sachen, die reinkommen. Und da können wir von dem einen oder anderen Händler was lernen und umgekehrt. Also das ist aber jetzt wirklich nicht auf die ZUSA oder ein SABU zu beschränken, weil ich habe auch in der Schweiz tolle Kombinationen gesehen. Und da ist immer so die Frage, wie viel von dem kann ich mitnehmen und kann es in mein eigenes Konzept nochmal mit reinnehmen und dann bei mir vielleicht auch umsetzen, um das, was ich mache, noch besser zu machen.
Herr Egli, wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube auch, der Ansatz vom Stefan zielt natürlich genau dahin, wo ich auch der Meinung bin, dass wir beide oder unser Team, das wir im Rücken haben, dann eben die Leitplanken oder die Vorgaben geben können für jede einzelne Herausforderung, die es da draußen im Markt zu bewältigen gibt. Und ich habe vorhin schon erwähnt, ein Mitglied, das ein Strategiegespräch gesucht hat von mir oder mit mir, dem konnte ich eine Lösung bieten. Und ich glaube, das ist genau das, wo wir unsere Händler oder unsere Partner unterstützen können. Und da lernen wir voneinander. Und da braucht es unser Wissen, es braucht das Wissen der SABO-Verantwortlichen. Und da werden wir künftig agil und eben auch zukunftsträchtig am Markt agieren können und für viele Händler auch eine Lösung bieten können.
Wird es denn künftig auch gemeinsame Generalversammlungen geben?
Aus Sicht der ZUSA-Genossenschaft eher nicht. Aber natürlich können wir uns vorstellen, eine Delegation der SABO-Geschäftsleitung jeweils als Gäste einzuladen. Schließlich ist die ZUSA-Generalversammlung jedes Jahr ein Highlight, das zwei, bei einigen sogar drei Tage dauert. Und aus Erfahrung geht es da nicht nur um Schuhe und Umsätze, sondern es ist ein Event für Freundschaften pflegen oder knüpfen und ein Entrinnen vom Alltag mit Gleichgesinnten, was unglaublich geschätzt wird und dadurch ein noch stärkeres Zusammenrücken zwischen SABO und ZUSA ermöglicht.
Das gilt gleichermaßen für den SABO. Also ich war ja auch schon auf einer ZUSA, in dem Fall außerordentlichen Generalversammlung. Ich glaube, wir machen da auch eine ganz vernünftige Generalversammlung. War ja gerade vor gar nicht allzu langer Zeit in Berlin. Vom Inhalt her auch wieder sehr deckungsgleich. Also es ist ja auch ein Social Event mittlerweile. Ja. Man freut sich ja in Zeiten, wo Begegnungen jetzt nicht so oft möglich war, sich mal wieder persönlich treffen zu können, wenn es auch unter Auflagen war. Aber der persönliche Austausch zwischen Bekannten und Freunden, das ist natürlich immer ein großer Teil von so einer Generalversammlung, ja, so einer Veranstaltung. Da sind natürlich die ZUSA-Mitglieder bei uns auch immer recht herzlich willkommen, sich das mal anzuschauen, wie wir das machen. Wie ist ja nächstes Jahr dann, da geht es ja auch mal ins benachbarte Ausland und freuen wir uns auch schon sehr drauf. Wir werden sicherlich regelmäßig auch bei ZUSA-Generalversammlungen als Gäste dann teilnehmen, denn uns interessiert schon auch, was dort gesprochen wird und der Austausch mit den Händlern ist dort auch genauso wichtig wie auf unserer Veranstaltung.
Wir haben eingangs über das Laufgut-Konzept gesprochen. Das war ja sozusagen der Startschuss für Ihre engere Zusammenarbeit. Herr Eli, so haben Sie es geschildert. Können Sie sich weitere Konzepte vorstellen nach diesem Muster, die man vielleicht gemeinsam auf den Weg bringt?
Absolut. Also Spezialisierung ist für uns ja ein großes Thema. Wir haben ja neben Laufgut noch den Schuhprofi. Wir haben das Lust auf schöne Schuhe-Konzept. Wir arbeiten momentan an weiteren Konzepten, die für die Zukunft relevant sein können. Das sind alles Konzepte, die natürlich auch in der Schweiz genutzt werden können.
Wir haben bereits eine Neueröffnung diesen Oktober in Thusis gehabt nach dem Konzept Lust auf schöne Schuhe. Wir sind überzeugt von diesen Konzepten, die der SABO bietet und mit deren Fachleuten vorantreibt. Und da wollen wir auch profitieren. Es sind bereits weitere Laufgutgeschäfte in Planung, wie ich es bereits vorhin schon erwähnt habe. Und wir hoffen, dass eben diese Realisierung dann im 2022 oder spätestens Anfangs 2023 erfolgen kann. Wie es der Stefan schon gesagt hat, weitere Konzepte schauen wir uns gerade an.
Herr Egli, Sie haben in einer Ihrer ersten Antworten den Nebensatz gesagt und dann kam Corona. Ansonsten haben wir den Begriff Corona bis jetzt noch nicht behandelt. Aber wir kommen nicht dran vorbei. Die Frage nach den größten Herausforderungen für die Händler von SABO und ZUSA drängt sich auf und die Antwort liegt relativ nah. Wir haben jetzt immer noch mit einer Pandemie zu tun, mit der vierten Welle, die uns ja vielleicht teilweise auch überraschend heftig heimgesucht hat. Was bedeutet das für die Unternehmen von SABO, für die Unternehmen von ZUSA? Wie gehen Sie damit um und ja, welche Lösungen gibt es unter dieser pandemischen Lage?
Ja, zum einen haben wir ja eine aktuelle oder akute Situation, unter deren Eindruck wir ja momentan stehen. Das treibt ja auch schon wieder Stilblüten, darf ich sagen, mit der Ausnahme für Bayern, die dann, glaube ich, für alle doch mehr oder weniger überraschend kam. Da ist natürlich die Frage jetzt von den Händlerkollegen in den anderen Bundesländern, beziehungsweise auch von den Sport- und Modekollegen. Also was haben wir eigentlich falsch gemacht oder umgekehrt? Was hat die bayerische Landesregierung in dem Fall für den Schuhhandel richtig gemacht? Aber ich glaube, Corona ist ja eine Sondersituation momentan. Und ich hoffe, dass das eine Sache ist, die wird dann irgendwann mal in eine Zeit nach Corona münden. Es wird nichts mehr so sein, wie das vorher war. Das ist auf jeden Fall mal sicher. Und ich habe ja auch im Forum Handel dazu, das wir ja vor knapp 2,5 Wochen veranstaltet haben, glaube ich, da einen recht guten Vortrag gegeben. Und in der Quintessenz ist es ja so, dass das nach der Meinung von vielen Experten nur eine konsequente Fortsetzung bereits bestehender Trends ist, die durch Corona nochmal entsprechend verstärkt wurden. Der Trend hin zum E-Commerce und zu hybriden Geschäftsmodellen, der war ja vorher schon existent. Die Digitalisierung gab es auch vor Corona. Die wurde natürlich durch Corona wesentlich intensiver gespielt, beziehungsweise hat natürlich auch die Defizite sehr, sehr schnell und sehr, sehr, sehr stark offengelegt. Aber im Kern sind ja diese Themen Kaufverhalten, das Zukunft der Innenstädte mal als übergeordnetes Thema, was uns vor Corona, aber auch nach Corona weiter beschäftigen wird. Das Thema hybride Geschäftsmodelle, Commerce im Allgemeinen, das sind ja diese überbordenden, übergreifenden Themen, die waren schon vor Corona da. Die werden auch nach Corona noch da sein. Und da gilt es eben, schlüssige und vernünftige, erfolgreiche Zukunftskonzepte zu erarbeiten, sodass sich in diesem Umfeld, immer von der Kundenseite her betrachtet, ja, dann erfolgreich noch agieren kann. Als stationärer Händler, als hybrider Händler, als E-Commerce-Spezialist. Also da sind ja alle Spielarten in den unterschiedlichsten Ausprägungen denkbar. Und da sind ja erfolgreiche Geschäftsmodelle auch in diesen ganzen Ausprägungen schon existent. Und ich glaube, die Kernfrage ist, wie können wir mit der Dynamik, die da von außen auf uns zukommt, einfach Schritt halten? Und uns so schnell dem veränderten Kaufverhalten der Kunden anpassen, dass unser Geschäftsmodell dann noch tragfähig ist. Und das muss ja wirtschaftlich tragfähig sein am Ende des Tages. Und wir dann auch wieder investieren können, damit es tragfähig bleibt. Weil das ist ja auch so ein Punkt, den wir oft vergessen. Dadurch, dass sich alles sehr schnell ändert, muss ich ja auch immer wieder reinvestieren, sodass ich auf Ballhöhe bleibe. Und das ist ja so in den letzten Jahren etwas untergegangen, beziehungsweise die Geschäftsmodelle haben es nicht hergegeben, dann auch wieder in Erlebnis zu investieren. Und wir können ja allein aus dem Bedarfskauf im Großteil der Konzepte, von dem können wir nicht leben, sondern das muss eine Kombination aus Bedarf und Erlebniskauf sein in unterschiedlichen Ausprägungen. Das bestimmt ja dann immer auch der Konsument. Aber in Summe ist es tatsächlich so, nochmal zusammengefasst, kundenzentrisches Arbeiten, hybride Geschäftsmodelle in unterschiedlichen Ausprägungen und dann auch mal Überlegungen zum Thema stationärer Handel in der Innenstadt. Wie soll der eigentlich aussehen? Und was muss eine Innenstadt bieten, dass es überhaupt noch ein Ort des Handelns, ein Marktplatz ist? Und das können wir sicherlich auch nicht alleine nur als Handel lösen, sondern das muss dann auch eine Kombination sein aus intelligenter Stadtentwicklung, intelligenter Stadtpolitik im Großen über den Bund und Initiative aller Handelsformate, Erlebnisformate und auch Wohnen, dann wird das, glaube ich, ein ganz erfolgreicher Mix sein, sodass wir auch künftig noch eine tolle, interessante, immer wieder überraschende Innenstadt haben, auch als sozialen Begegnungspunkt. Die großen Themen, die bleiben. Die hat auch Corona nicht wesentlich verändert.
Ja, vielleicht von meiner Seite her noch die Ergänzung, dass wir natürlich nicht ganz auf dieser Flughöhe im Moment uns bewegen, wie das der SABU macht. Deswegen gehen wir auf diese Partnerschaft auch ein. Natürlich ist aktuell Corona die größte Herausforderung. Wir sind in der Schweiz Gott sei Dank in der Lage, dass wir nicht ganz so weitgehende Restriktionen vom Bund auferlegt erhalten haben. Und dazu müssen wir Sorge tragen. Vor einem Jahr haben wir uns auch in dieser Sicherheit gewiegt. Und dann kam alles anders. Gewisse Kantone sind früher, als wir auf Bundesebene in Lockdown gegangen. Und im Moment ist das leider schon ein bisschen auch im Hinterkopf. Aber für uns, die Herausforderungen für die Händler ist sicherlich, dass wir im Bereich der Digitalisierung dieses Fortschreiten mitmachen können. Da müssen wir auf das nächste Level kommen. Wir müssen ganz klar unsere Profile schärfen. Dessen müssen wir uns bewusst sein und müssen das auch dem Händler übertragen können. Und da sind wir eben schon auch im Zwiespalt, dass der eine oder andere irgendwo auch künftig relevant bleiben kann. Und dessen muss es sich einfach auch bewusst sein. Und all die Themen, die der Stefan noch ergänzt hat, das ist natürlich eine Herausforderung oder sind Themen, die die Schweiz eben auch beschäftigen. Da sind wir genau gleich dran, wie das in den umliegenden Ländern der Fall ist.
Eine Frage unter dem Eindruck der Corona-Pandemie würde ich noch gerne anfügen wollen. Das Jahr 21 neigt sich jetzt dem Ende zu. Herr Egli, was bedeutet das umsatzmäßig für die ZUSA-Händler? Wie werden die dieses Jahr beenden?
Gegenüber 2020 mit einem Plus. Wie hoch das Plus sein wird, kann ich derzeit nicht beantworten. Ich weiß, dass viele Schuhhändler oder ZUSA-Mitgliedsgeschäfte Ende November, den Vorjahresumsatz bereits schon erreicht haben. Also alles, was jetzt kommt, ist on top. Bin aber der Meinung, dass wir das Jahr 2019 betrachten müssen, wo eigentlich das letzte normale in Anführungs- und Schlusszeichen Jahr war. Und da glaube ich zumindest, dass wir auch dieses Jahr erreichen werden. Also uns hat sicherlich in die Karten gespielt, dass unsere Mitgliedsgeschäfte sehr sportiv unterwegs sind, eher weniger im Bereich der Mode. Und eben auch Passformen eine wichtige Rolle spielen. Und da sind die Umsätze sicherlich nicht ganz so starken Schwankungen ausgesetzt, als wie vielleicht im modischen Bereich. Deswegen glaube ich, auch mit Unterstützung des Bundes in Sachen Kurzarbeitsentschädigung, Härtefallgelder, stehen unsere Händler sehr gut da.
Wie sieht das bei den SABU-Händlern aus, Herr Krug?
Also ich habe jetzt gerade überlegt, als Hans-Jörg das erzählt hat, gilt eigentlich beinahe gleich für den deutschen Markt. Ja. Wir sind vielleicht aufgrund der etwas strikteren Schließungen ein paar Prozentpunkte hinten dran. Wir haben aber im zweiten Halbjahr ganz kräftig aufgeholt. Auch der November war noch sehr gut. Geht natürlich auch nichts über ein niedriges Vorjahr, wie man so schön sagt. Ja. Benchmark ist sicherlich 2019 und davon sind wir noch zwischen 10% und 15% weg. Ich warne aber vor einer Geschichte. Zu vermuten, dass alles wieder so wird, wie es vorher war, da muss ich sagen, das halte ich für extrem fahrlässig. Ja, weil da gibt es doch ein paar epochale Veränderungen, die wir in den letzten 2 Jahren gesehen haben. Ich glaube, ich weiß nicht gar nicht genau, wer es war, sprach mal von tektonischen Veränderungen. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja. Aber wir haben unterschiedliche Trends, die sich jetzt durch Corona nochmal verstärkt haben. Die werden sich wieder in gewisser Weise einpendeln, aber nicht mehr auf dem Niveau von vor Corona. Also der E-Commerce-Anteil ist exponentiell gewachsen, was auch nicht weiter verwunderlich ist, weil wenn stationäre Geschäfte zu haben, wie will der Konsument oder wo will der Konsument kaufen? Ja? Das wird aber wieder auf ein nach Corona-Normalmaß zurückgehen, was aber sicherlich über dem Vor-Corona-Maß liegen wird. Also diese Sache werden wir nicht mehr auf Vor-Corona-Niveau runterbringen. Ist einfach so. Müssen wir uns mit abfinden. Die Frage ist, was machen wir aus dieser Geschichte? Ja. Und da kann ja die Lösung nur sein, dass wir das Geschäftsmodell uns nochmal genau anschauen und überlegen, wie wir das bei uns integrieren können, wenn wir es nicht schon integriert haben. Und welche Rolle das in der Zukunft spielen wird, ob das eher ein Aspekt des Services ist oder ob ich ein komplettes Geschäftsmodell damit dann bewirtschaften will. Es sind unterschiedliche strategische Möglichkeiten, die es dann gibt. Aber diese Entwicklung beim Kunden, die wird sich verfestigen, nicht auf dem extremen Niveau wie in der Corona-Zeit, aber auf anderem Niveau als vor der Corona-Zeit. Und darauf müssen wir reagieren. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Da müssen wir uns selber mal in die Augen schauen und sagen, haben wir alles getan, um das neue Kundenbedürfnis, und das wird sich eben, wie gesagt, neu einpendeln, um das in der Zukunft zu befriedigen und dort ein vernünftiges Geschäftsmodell daraus zu generieren. Spannend finde ich diese 2 Trends im Moment. Wir haben es mal im Forum den doppelten Freitag genannt. Ja. Auf der einen Seite Fridays for Future, auf der anderen Seite Black Friday. Aber das zeigt auch die ganze Bandbreite. Ne? Also der uferlose Konsum auf der einen Seite und auf der anderen Seite weniger kaufen, bewusster kaufen, wertiger kaufen, aber dafür dann auch länger nutzen oder wieder benutzen. Ja, und ich finde, dass kein Beispiel zeigt so deutlich, dass es da schon einen Bruch gab und dass sich das von dieser nachkriegs nur auf konsumorientierten Gesellschaft entwickelt zu einer Gesellschaft, die dann doch mehr drüber nachdenkt, ist das eigentlich alles so richtig, wie wir das machen? Und hinterlassen wir hier in der Zukunft auch einen Planeten, der dann auch nach uns noch lebenswert ist? Und was können wir vielleicht tun, damit wir da künftig auch für die Generationen, die nach uns kommen, noch was Vernünftiges übergeben? Ja? Ist jetzt zwar relativ hohe Flughöhe, aber am Ende des Tages ist ja auch das, was das Verbraucherverhalten dann treibt und was einen direkten Einfluss auf unsere Geschäftsmodelle haben wird. Und da sollten wir, glaube ich, mal in uns gehen und überlegen, wie reagieren wir auf diese Trends, wie können wir das abbilden. Da kann, glaube ich, jeder seinen Teil dazu beitragen, ob es klein ist oder groß ist, muss ja jeder für sich selber entscheiden, da künftig zum einen mal was für unsere Erde zu tun, aber zum anderen das vielleicht auch in ein Geschäftsmodell zu überführen, das durchaus relevant ist bei dem künftigen Konsumenten oder der Konsumentin auf unterschiedliche Art und Weise. Ja. Das ist nicht alles hochwertig, das ist aber nicht alles preiswert, sondern das kommt dann ganz auf das an, was der Konsument dann eben sich wünscht. Hohe Flughöhe, aber ich glaube, nachdenkenswert.
Herr Egli, wie sehen Sie das?
Wir sind ja im regen Austausch. Ich habe ja das Forum Handel heute Morgen auch teilgenommen. Und genau deswegen glaube ich auch, dass wir beim SABU am richtigen Ort sind und gemeinsam da auch die Schlüsse rausziehen können. Denn was für Deutschland gilt, gilt auch für die Schweiz. Und ich denke, da können wir unseren Teil dazu beitragen, um eben auch künftig die nötigen Ressourcen, die nötigen Wege vorgeben zu können, damit wir eben auch diesen Fußabdruck leisten können, den wir hinterlegen.
Letzte Frage, Herr Krug, Sie haben sehr eindrucksvoll geschildert, wir werden nicht mehr in die Situation zurückkehren, wie wir sie vor Corona hatten. Es wird also eine neue Normalität geben. Wann glauben Sie denn, dass wir die erreicht haben? Also, dass wir uns mit den relevanten Zukunftsthemen beschäftigen können, ohne ständig mit Corona im Kopf, sage ich mal, umherzugehen? Wann glauben Sie, wird es soweit sein?
Also, ich kann nur jeden auffordern, nicht zu warten, bis so eine Nach-Corona-Normalität sich einstellt, sondern jetzt schon anfangen, sich da Gedanken zu machen. Ich weiß, das ist sicherlich ein schwieriger Prozess momentan, weil momentan geht es ja bei dem einen oder anderen sicherlich um das wirtschaftliche Überleben. Also man muss es auch mal so drastisch ausdrücken. Das wird sicherlich sehr stark davon abhängig sein, wie es sich in den nächsten 6 Monaten jetzt ganz konkret entwickelt. Kommt nochmal ein harter Lockdown? Ist der notwendig? Ist der auch angebracht? Welche Unterstützungsmaßnahmen gibt es dann staatlicherseits? Wie fair sind die? Aber das ist ja jetzt eine Geschichte, ich denke, das wird uns, sagen wir mal so, Gott will, vielleicht bis Ende 2022 dann durch das Gröbste dann durchbringen. Ja? Viel spannender ist ja dann zu überlegen, wie geht es dann in 23 und 24 weiter? Und was nicht nachlassen wird, ist die Dynamik, das Umfeld. Also wir leben halt in einer stetigen Veränderung und durch die Digitalisierung hat dieser Veränderungsprozess nochmal enorm an Geschwindigkeit dazu geworden. Und ich glaube, dem müssen wir uns auch stellen. Das können wir aber nicht alleine, sondern das können wir nur zusammen. Und in dem Kontext ist es einfach wichtig, dass wir einmal schnell sind, dass wir effizient sind, dass wir sehr, sehr schnell auf das sich verändernde Konsumverhalten auch reagieren können und künftig auch noch ein relevanter Einkaufspunkt, egal in welcher Art von Konsum dann in der Zukunft sind. Ne? Denn wenn der Konsument uns nicht mehr als relevant empfindet, dann haben wir ein Problem. Ja? Weil dann kommen wir in der Kaufentscheidung gar nicht mehr vor. Das ist ja das, was wir alle wollen. Wir wollen in der Kaufentscheidung vorkommen und wir wollen eine gute Alternative oder vielleicht die erste Alternative sein, die in Betracht kommt, wenn der Kunde nach dem Produkt Schuh sucht, wollen sie ihm dann natürlich auch möglichst verkaufen. Davon leben wir ja, vom Schuheverkaufen am Ende des Tages. Ja, über welchen Kanal entscheidet der Kunde? Und lange Antwort, heute schon an morgen denken. Klar, das wird nochmal tough. Aber ich denke, wir müssen uns heute schon mit 23 beschäftigen.
Also da kann ich dem Stefan nur zustimmen. Ich habe am Anfang gesagt, das dauert 3 bis 4 Jahre. Anfang 2023 sind wir dann irgendwo in diesem dritten oder vierten Jahr bereits schon. Und ich glaube auch, dass wir mit Corona leben müssen, werden. Bin aber auch der Meinung, dass wir vorleben müssen, auch auf Stufe Genossenschaft, dass wir eben unseren Händlern diese Rahmenbedingungen schaffen können, damit wir auch zukünftig erfolgreich sein können mit dem Geschäftsmodell, das der Händler halt eben hat, mit diesen Gegebenheiten. Kleines Beispiel, als die Maske kam, haben wir ein Impulsvideo gestartet, eben wie es wichtig ist, dass man sich klar ausdrückt, eben auch Körpersprache, und das sind solche Sachen, auf die müssen wir reagieren, das erwartet der Händler von uns, und da müssen wir wirklich Vorbild sein und halt einfach das zur Kenntnis nehmen, akzeptieren und die Segel nach vorne werfen, es gibt nichts anderes.
Das sagt Heinz-Jürg Egli, Geschäftsführer der ZUSA, der gemeinsam mit SABO-Geschäftsführer Stefan Krug im Dezember dieses Gespräch mit mir geführt hat.